Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Story Power Podcast. Ich freue mich wieder. Ich habe hier einen spannenden Gesprächspartner, den Herrn Konter Gromberg. Hallo, Herr Gromberg.
Ich grüße Sie, Herr Link, und ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Ja, ich freue mich. Wir werden über Folgendes reden heute, über das Business Model Produktrepper. Ist ein Buch wieder erschienen. Ja. Das hat mich einfach begeistert. Das habe ich schon gesagt. Wir hatten schon mal ein Interview. Das ist hier halt nach Smart Business Konzept. Da haben wir noch keins gemacht, aber okay. Zu der Zeit der smarten Experten. Da hat man ein wunderbares Interview und jetzt wieder ein Buch, wieder in dieser, also wunderbar designt. Also es geht, die Zielgruppe sind hier die Selbstständigen, die Solopreneure, Experten und Projektleiter und inhaltlich auch. Also begeistert, und das sagt das Wort, da ist Geist drin. Also Hirnschmalz. Und da haben sie wirklich zusammen mit ihrer Frau Brigitte wirklich da toll gearbeitet. Wir werden uns ein paar Aspekte herausholen aus dieser Produkttreppe. Und zunächst mal, wie ist es zu diesem Buch gekommen? Und wie lange haben Sie daran gearbeitet? Also wenn wir das heute mal aufteilen, ich habe was gelesen. Ja. Einerseits haben wir die Recherchephase und andererseits die Produktionsphase. Also dann so, das noch unterteilen könnten. Also wie ist das entstanden? Ja.
Also es hat tatsächlich diese zwei Zeithorizonte. Wir arbeiten ja mit Intensivgruppen, mit Solopreneuren, und das tun wir seit 10 Jahren. Und in diesen 10 Jahren haben wir die Produkttreppe entwickelt. Das heißt, sie war nicht im ersten Jahr schon so klar, wie sie heute ist. Ja. Aber das Business Model schnell darzustellen, das war ein Problem, was quasi vor 10 Jahren begann. Mhm. Und in den 10 Jahren hat sich die Methodik dann aufgebaut. Und jetzt kam der Zeitpunkt, dass wir sagten, wir sollten es veröffentlichen. Und als das letzte Buch, die Zeit des smarten Experten, fertig war, das war im September letzten Jahres, haben wir sofort begonnen. Also die Buchschreibzeit war dann ein Jahr.
Okay, wunderbar. Dann schauen wir uns, steigen wir gleich ein. Und zwar geht es darum, auch bestimmte Dinge zu visualisieren. Ich habe es ja gemerkt, wie ich das Buch las, auf der einen Seite der Text und auf der anderen Seite immer wieder mal Grafiken, die das wunderbar verdeutlichen. Da, warum sollte man visualisieren?
Also der Hauptgrund ist unser Kopf hier oben. Das heißt, ich nenne das inzwischen immer einen Wackelpudding.
Wackelpudding.
Wir glauben, dass wir uns die Sachen vorstellen könnten und dann bleiben sie vor uns, aber das ist nicht so. Das heißt, manches ist nach 3 Tagen schon vergessen. Und wenn wir nicht draufschreiben würden, sehe es häufig sehr dünn da oben aus. Und wenn es jetzt komplexer wird, das heißt, wenn wir an ein Geschäftskonzept rangehen, und das hat mehr als nur eine Dimension, da geht es um Produkte, da geht es um Strategien und andere Dinge, da ist aber auf einmal die Frage, wie können wir ein Bild schaffen, was unser Kopf daran erinnert, woran wir eigentlich arbeiten wollen. Und die visuelle Revolution begann 2010 mit der Business Model Canvas von Alexander Osterwalder, der sagte, raus aus den Excel-Tabellen, die Excel-Tabellen machen unser Kopf klein, da sind die Zahlen drin, das kriegen wir nicht bewegt, wir brauchen Bilder. Und seitdem ist es anerkannt in der Geschäftsmodellentwicklung, dass wir Bilder benutzen, Modelle, visuelle Modelle benutzen. Und deswegen ist die Produkttreppe ein ganz starkes visuelles Modell mit einer sehr plastischen Form.
Es fährt schnell ein, es ist super schnell verständlich. Ja. Es gibt zu den Zahlen, da gibt es ein paar kleine Gruppe, Großgruppe, Berufsgruppe, die toll mit umgehen kann, aber es sind die wenigsten. Zur Business Model Canvas habe ich folgende Erfahrung. Ich hatte vor 7 oder 8 Jahren einen Auftrag bei der Swisscom, bei der IT-Firma der Swisscom. Ja. Das war so ein Führungskräftetraining. 700 Mitarbeiter sind da durch diese 2 Tage eben durchgegangen. Und ein Teil, ein Drittel von denen, so knapp, so 300, 250, 300 durch meine Workshops. Da hatte ich die Business Model Canvas verwendet. Und zwar einerseits, Ziel war einerseits, dass die Mitarbeiter sich untereinander kennenlernen. Zweitens, dass sie ein grafisches, visuelles Modell haben, wenn es zum Beispiel geht, dass mittleres Kader, ein Top-Kader was vorstellt. Und drittens, eben dieses Werkzeug kennenlernen. Das heißt an neuen Geschäftsideen arbeiten. Jetzt, für einen Selbstständigen ist das nicht so geeignet. Was sind die Gründe und warum ist es besser, mit der Produkttreppe zu arbeiten?
Die Canvas ist erstmal vorweg ein geniales Werkzeug. Das heißt, die visuelle Revolution wurde durch dieses großartige Moderationsboard, sage ich das mal, angestoßen. Und die Problemstellung war damals, große Konzerne, so wie Swisscom oder andere, ja, hatten ganz viele Produkte, also richtig viele, viele, viele Produkte, die der Grundwertestrom ging verloren. Und dann haben die Entwickler der Canvas, wir kennen sowohl Patrick Stehler, der Vorarbeiten, ja, geleistet hat, als auch Alexander Osterwalde, haben dann gesagt, wir müssen es einfacher machen und wir holen mal aus diesem großen Nebel den Hauptstrom raus. Und um das zu können, haben sie ganz bewusst, und das wissen viele nicht, die einzelnen Produkte rausgeworfen. Ja. Das heißt, sie haben in die Mitte eine Kammer gesetzt und dort drauf steht Value Propositions, um zu sagen, was ist die Grundenergie in der Firma? Und dann kann sich das Team um diese Canvas versammeln und kann über diese Grundenergie sprechen, über diese Value Propositions, diese Grundwertströme und kann wieder ins Gespräch kommen, was sollten wir in Zukunft tun? Und da ist das Werkzeug perfekt, genial. Ja. Das Problem ist nur, die Produkte sind dort nicht mehr da. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt mit einem Geschäftskonzept da bin und sage, beim Expertenmodell, jetzt die Zeit der smarten Experten, ich möchte Storypower aufbauen, ja, dann können wir den Grundwertestrom, was sie machen, relativ schnell in 3-4 Sätzen beschreiben. Und dann kommt aber spätestens der Moment, wo wir sagen, ja, was bieten sie denn jetzt konkret an?
Ja.
Und diese genaue kleinteilige Ordnung, was biete ich an? Da rutscht die Canvas regelmäßig ab. Das haben wir auch in unseren Seminaren immer wieder erlebt. Die Entrepreneure sitzen dort und sagen, okay, jetzt habe ich aber 5 verschiedene Ideen. Wie bringe ich die zusammen? Mhm. Und das ist der Moment, wo sie ein anderes Tool brauchen. Und dort greift dann genau die Treppe als Portfolio-Modell.
Ja. Zur Treppe, und Sie haben dann diese Treppe auch in die Business Model Canvas eingebaut. Wie kamen Sie auf die diese zwei Sachen zu verbinden? Also eines hatten Sie gerade angetönt, eben durch die Erfahrung mit den Workshops. Gibt es noch andere Gründe, wieso Sie das so wunderbar zusammenbrachten?
Der Hauptgrund war tatsächlich, dass wir nach einiger Zeit sahen, dass die Canvas kein Portfolio-Modell ist. Ja. Das möchte sie auch gar nicht sein. Sie ist ein Moderationswerkzeug, ein, ja, Ideenlabor, aber es ist kein Produktportfolio-Modell. Und das ist etwas, was verloren gegangen ist in der normalen Selbstständigkeit. Wenn Sie jetzt mit Experten-Makern und vielen smarten Selbstständigen sprechen, haben die häufig keine Vorstellung mehr, was sie für ein Portfolio haben. Und gerade wenn Sie draußen eine Webseite gestalten, müssen Sie aber auf der ersten Seite Ihrer Webseite darstellen, was Sie anbieten. Da hilft Ihnen, ja, kein abstraktes Rumgeschwusel. Eine Story sollten Sie definitiv haben, aber Sie sollten, genau, nicht rumschwafeln. Und um das nicht zu tun, brauche ich eine Idee, wie mein Produktportfolio aussieht.
Ja.
Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen ein Portfolio-Modell, auf dem man das sehr schnell skizzieren kann. Und das kleben wir einfach in die Mitte der Canvas, wenn es gebraucht wird. Mhm. Und genauso machen wir das auch. Wobei wir hin und wieder eigentlich die Canvas gar nicht benutzen, sondern nur noch die Produkttreppe, weil es einfach schneller ist.
Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht in diesem Workshop, die hatten anschließend die Aufgabe, eine Story dazu zu machen, zu diesem Geschäftsmodell. Und da ist es dann immer wieder konkret worden. Das heißt also, man hat sich dann ein Produkt hergenommen oder eine Dienstleistung und um diese Dienstleistung dann eine Story gemacht, um die dann weiter zu erzählen. Gehen wir noch kurz ein mit der Solo-Canvas. Also da haben sie verschiedene Sachen, wie ich die sah, und denke, wow, das ist ja genau für mich gemacht.
Ja.
Also das ist wirklich so ein Turbo. Sie haben also da zum Beispiel, da habe ich es gerade vor mir, die Key-Ressourcen sind meine kreativen Räume. Dann haben wir Produktion. Was war denn nochmal Produktion? Ja, das sind dann, was produziere ich, oder?
Ja.
Dann haben wir die, okay.
Also der Hauptunterschied zur normalen Canvas oder, ja, Solo-Canvas ist, dass wir diese gigantische große Fläche der Produktion, was bei einem Konzern ja verschiedene Abteilungen sind,
ja,
runtergezogen haben in ein kleineres Fenster. Und das ist bei Ihnen Ihr Homeoffice. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem Expertenprogramm arbeiten, ja, haben Sie nicht 30 Abteilungen und Sie müssen, ja, auch nicht verschiedene Warenströme zusammenbringen. Ja. Aber Sie müssen sehr wohl Ihre Zeit managen, Ihre Ressourcen managen, ja, also ihre Kraft in Ihrem Kopf. Und Sie, ja, haben auch richtige Produktion, wenn Sie ein Buch rausbringen oder wenn Sie jetzt hier eine Podcast-Produktion machen, ist, ja, das eine richtige Produktion. Das heißt, mit Pre- und hinterher und Post-Produktion, alles, ja, dabei. Und das jetzt in eine einfachere Form in die Canvas zu bringen, das ist bei der Solo-Canvas der Fall, dass wir einfach gesagt haben, wir ziehen die Fenster kleiner und dadurch können Sie schneller in der Canvas arbeiten.
Mhm. Dann haben wir noch Web-Identität, Eigenverkauf, Fremdmärkte. Das mit der, wenn Sie dort noch ein paar Worte dazu sagen.
Die Frage heute ist ja, welche Rolle habe ich in einem neuen digitalen Welt? Das heißt, den Bäcker, also die alte Rolle, ich bin Schuster, ich bin Bäcker, ich bin Berater, diese Rollen fasern auf. Das heißt, sie sind noch vorhanden im klassischen Bereich, aber sobald ich ins Internet gehe, habe ich plötzlich ganz andere Rollen. Also dort bewege ich mich anders, ich verkaufe andere Dinge, ich bin prozessorientiert und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, es gibt drei Fenster, wenn ich in die Selbstständigkeit gehe, digital, auf denen ich verschiedene Rollen habe. Das eine ist, ich stelle mich vor, das ist meine Web-Identität, in der Regel auf meiner Internetseite, aber nicht nur dort, sondern auch in sozialen Kanälen. Immer dort, wo Sie als Herr Ling auftauchen, haben Sie dort eine digitale Identität. Und die kann ich gestalten, als Blogger, als Podcaster, wie auch immer. Ich kann sie gestalten. Und dann kommt aber der Moment, wo ich verkaufe. Das heißt, die Produkte, die ich auf meine Treppe gestellt habe, müssen irgendwo auf den Markt. Und jetzt gibt es zwei große Unterschiede. Das eine ist, ich gehe bei Amazon rein, dann habe ich einen Fremdmarkt, bin aber auch den Spielregeln von Amazon verpflichtet. Da kann ich nicht ausbüchsen, die bestimmen, was ich dort tue. Oder aber ich baue einen Eigenmarkt auf, einen Direktmarkt, über Webinare, über Direktverkauf per E-Mail oder andere Dinge, wo ich eins zu eins meine Kunden in meinem eigenen Kundenstamm habe. Beides wird in der Regel parallel getan und deswegen haben wir es auch getrennt.
Sehr schön. Der letzte Aspekt noch mit Kunden, da haben sie es auch wunderbar aufgeteilt, wenn Sie dort noch ein paar Worte dazu sagen, dann gehen wir zu einem konkreten Beispiel, dass wir das mal konkretisieren, wie das so ausschauen kann für das eine oder andere Beispiel.
Also ich hab im Internet verschiedene Kunden, Gattungen. Ja. Das eine sind eben die Kunden, mit denen ich selber direkt sprechen kann, weil sie haben mir die Permission, die Erlaubnis gegeben, dass ich mit ihnen spreche. Das sind die Kunden, die in meinem Newsletter sind. Und es gibt andere Kunden, die sehen mich im Netz, aber sie haben keinen direkten Kontakt. Also zum Beispiel viele Personen, die auf Amazon Bücher von uns kaufen, von denen haben wir weder eine Adresse, noch wissen wir, ob sie das Buch gelesen haben. In der Regel haben sie das Buch gelesen, wir kriegen Rückmeldung. Aber wir wissen es nicht wirklich. Das bedeutet, diese zwei großen Kundengruppen muss man digital immer unterscheiden.
Okay. Ich habe mir so zwei, drei Beispiele überlegt, wo wir das mal konkretisieren. Das erste Beispiel mit der, also da dann eine Produkttreppe. Ich habe so einen Maler mir ausgedacht, weil ich dort hier in eine andere Wohnung gezogen bin, der aus gesundheitlichen Gründen eben nicht mehr weiterarbeiten kann. Er verträgt die Lack und Farben nicht mehr, hat drei Mitarbeiter, es ist also schon Jahre im Business und hat sich jetzt was Neues zu überlegen. Er kann entweder, habe ich so rausgefunden, als Produzent, Händler, Experte, neuen Service oder Erlebnisse anbieten. Jetzt wollen wir mal zwei Aspekte annehmen. Einerseits, er will gesundheitliche Farben entwickeln, also die entwickeln lassen oder produzieren lassen, dann verkaufen, sei sie dann an seine bestehenden Kunden oder übers Internet. Punkt eins. Der zweite, er überlegt sich sein Know-how. Ja. Ich könnte doch auch mein Know-how verkaufen, also die richtige Farbe am richtigen Ort, sowas zum Beispiel. Jetzt gehen wir ins Konkrete. Wie sieht oder sehen Produkttreppen bei ihm aus? Also was könnte er da machen?
Gehen wir mal davon aus, er möchte Hersteller werden. Also geht in den ersten der fünf Solopreneur-Typen rein und sagt, malen will ich nicht mehr handwerklich, aber ich habe eine Idee, wie eine gesundheitliche Farbe aussehen könnte. Er hat vielleicht sogar eine Rezeptur, also eine Mischung, wie diese Farbe angerührt wird. Und er hatte vielleicht eine Produktionslinie. Das Erste ist heute, dass man diese Farbe nicht mehr selber herstellen muss. Richtig, ich war jetzt vor kurzem in einem Farbwerk in Hamburg. Also wir haben tatsächlich Farbenhersteller in der Nähe von Hamburg, die auch Brandschutzfarben entwickeln, also die quasi in Theatern Grundierungen herstellen, die nicht flammbar sind. Also das wäre jetzt keine Gesundheitsmischung. Solche Werke gibt es hier in Hamburg. Und wenn ich so ein Werk kenne und weiß, die Röhrenfarben, die haben die Maschinen dafür, die übrigens ziemlich teuer sind. Das heißt, unser Maler hat in der Regel nicht die Investitionskraft, um dieses Werk selber hinzustellen. Dann würde er Kontakt zu so einer Produktionslinie aufnehmen und sagen, ich würde gerne die und die Farbe herstellen. Und dann ist es häufig tatsächlich so, dass diese Produktionslinien sagen, wenn Sie uns so und so viel abnehmen, ist überhaupt kein Problem, wir stellen das für Sie her. Und das ist die erste Erkenntnis. Er kann Hersteller sein, ohne selber die Fabrik zu haben. Das heißt, wenn er das dann hätte, dann wäre es eine Frage, was ist ein Arbeitspferd, die Nummer drei auf der Mitte? Und wir sagen jetzt mal, es wäre eine kleine Serie mit 10 Grundfarben, von denen er weiß, dass die im Wohnungsbereich gut verwendet wird, dann würde er sagen, meine Hausfarbenkollektion normal Und die würde er auf die 3 stellen, würde sie bepreisen und würde diese 10 Farbtöne dann entweder direkt verkaufen, wie wir vorhin gesagt haben, also Direktmarkt oder 1:1 zu Kunden, oder er würde bis B2B über irgendwelche Zwischenplattformen, was auch immer geben. So, wenn er auf der 3 ist und er hat dort sein Normalsortiment stehen, dann würde er nach unten gehen in den Reichweitenbereich, kann er Produkte anbieten, die Geschmack auf seine Farben machen. Und das könnten Farbpaletten sein, das könnten kleinere Farbdosierungen sein, Muster, solche Dinge, mit denen klassisch gearbeitet wird. Und nach oben in den Superuser-Bereich könnte er überlegen, gibt es irgendwelche Kunden, die besonders viele Farben abnehmen? Und wer braucht besonders viel gesundheitsorientierte Farben? Also gibt es dort Betriebe, die sehr viel mit gesundheitsorientierten Menschen arbeiten, die also ganz andere Farbspektrum brauchen. Und da könnte er auf der Treppe nach oben komplexere Produkte anbieten.
Okay. Ja. Mir fällt noch ein Professor Braungart, der ist ja dann Spezialist so gesundheitliche Sachen, also wiederverwertbare Sachen zu machen. Der hat, ich habe den Vortrag gehört, an der Cradle-to-Cradle-Prinzip. Ja, also der hat da irgendwie 10, 15 Ideen vorgestellt, wo man einfach bei ihm vorbeikommen kann. Er schafft aus Kapazitätgründen das nicht umzusetzen. Ja. Also ein weiterer Ansprechpartner. Braungart, haben Sie da was in Ihrem schon fertig gemacht, also ein Rezept, und ich will in die Richtung was umsetzen. Ja. Schauen wir uns das zweite Beispiel an, und zwar, da geht es im Wesentlichen um Einmalkunden. Also ich habe hier eine Therapeutin als Beispiel, die eben so Coaching-Programme anbietet, Vorträge und Seminare auch hält. Die Kunden kommen über, sei es jetzt über Vorträge, Weiterempfehlungen, YouTube zum Beispiel auch. Der Nachteil ist, wenn diese Kunden dieses Coaching-Programm, sagen wir beispielsweise, geht ein halbes Jahr lang, sind sie fit, brauchen also sie nicht mehr. Es gibt die eine oder andere, die dann doch noch schon vorbeischaut, aber es geht darum, immer wieder neue Kunden zu überlegen, zu gewinnen. Es gibt andere Branchen, ich habe einen Kollegen hier in Worcester, der ist Fahrlehrer, das heißt, die Fahrschüler, wenn die die Prüfung haben, kann er denen nichts mehr verkaufen. Beerdigungsinstitut ist mir eingefallen. Das heißt, es gibt eine Reihe von weiteren Branchen, die haben häufig nur einmal einen Kunden. Was können wir da jetzt mit der Produkttreppe machen? Was können wir da noch anbieten?
Die Frage ist immer, was ist die Geschichte nach der Geschichte? Für Story Power auch eine gute Frage. Story Power,
okay, ja.
Absolut. Nehmen wir mal den Bestatter. Also wir haben Bestatter auch bei uns im Umfeld, auch in den Smarten. Ja. Das heißt, wenn wir sagen, die Bestattung, der Sarg geht in den Boden, die Erde geht darüber, damit ist der Vorgang geschlossen.
Ja.
Dann vergesse ich, dass damit bei weitem dieser Vorgang Trauer nicht geschlossen ist. Das heißt, die Trauer beginnt dort häufig erst. Das heißt also, das Fenster nach der Bestattung wäre die Trauerarbeit der Menschen, der Angehörigen. Und dann ist die Frage, was kann ich dort anbieten? Und das können andere Produkte sein als die klassischen Bestatterangebote, die ja fast nur Serviceangebote sind. Das können Trauerbegleitgruppen sein, das können virtuelle Produkte sein. Ich habe eine Frau, die hat ein Paket entwickelt, was sie Trauernden schickt, wo ätherische Öle dabei sind, die quasi mit Meditationsübungen, so dass man quasi 1 bis 2 Jahre lang nach der Bestattung noch einen eigenen Weg findet. Also quasi die Geschichte danach. Das Gleiche machen wir jetzt mal mit der Fahrschule. Das heißt, derjenige hätte jetzt seinen Führerschein und normalerweise würde sagen, du Hans, Fahrlehrer, toll, dass ich jetzt Auto fahren kann. Wir sehen uns nie wieder.
Ja.
So, jetzt ist die Frage, muss das so sein oder gibt es eine Geschichte danach? Und wenn dieser Fahrlehrer gesagt hat, jetzt sage ich mal zu jungen Menschen, hey, ich habe ein Anliegen, dass ihr die nächsten 10 Jahre überlebt.
Ja.
Ich möchte nicht, dass ihr mit 20 vom Baum fahrt.
Richtig.
Hättet ihr Interesse, ein kleines Programm reinzuholen, so ein Supervisionsprogramm, wo ihr 1 bis 2 Mal im Jahr Dinge bekommt, wo ich euch einen Refresh gebe zu bestimmten aktuellen Themen, was gerade kritisch ist, warum, wieso, weshalb, dann könnte er ein Produkt aufsetzen, das wäre jetzt, keine Ahnung, ein Sicherfahrclub. Und dieser Sicherfahrclub könnte er online aufsetzen und per E-Mail und anderen Dingen anbieten. Ich habe jetzt keine Idee, ob sich das bezahlbar macht. Das ist nicht.
Ja, ja.
Aber die Frage wäre, hätte er auf der Mitte, auf der Treppe, auf der 3 die normale Fahrschulausbildung?
Ja,
und dann wäre die Frage auf der 4, was für eine Geschichte kommt auf der 4? Und definitiv, wenn jemand beginnt, Auto zu fahren, beginnt eine Geschichte, dass er Autofahren beginnt. Da sind, glaube ich, viele Geschichten dran. Und die dritte Geschichte, Sie hatten noch ein Beispiel.
Ah, mit der Therapeutin. Also, mit der Therapeutin, genau. Sei es Massage, ich bin wieder fit oder ich bin gesund danach und okay, jetzt bin ich wieder, ist alles okay, ja, ich bin wieder leistungsfähig und.
So, nehmen wir jetzt mal ein Frauenthema, was relativ aktuell war, Ernährungsberater. Also gab es eine ganze Welle von Ernährungsberaterinnen, die in der Regel auch wenig Geld verdient haben, weil die haben also als Coaching, wie koche ich, sage ich mal, wie koche ich besser? Ja. So, dann ist ein Fenster, das ist mein Thema, wie koche ich? Und in dem Moment, wo ich durch dieses Coaching durch bin, 3 Einheiten, jetzt können die Teilnehmer kochen, damit wäre Ende im Gelände.
Richtig, genau.
Dann ist auf der Treppe so, dass ich sage, dieses ich kann kochen steht auf der 3, was kommt oben auf den oberen Stufen der Treppen? Gibt es ein größeres Thema Gesundheit neben dem Kochen, neben könnte es Bewegung sein oder andere Dinge. Und es könnte über die rein gesundheitlichen Aspekte, psychische Aspekte sein, andere. Das bedeutet, ich kann das Fenster größer ziehen. Mhm. Und die schwierige Frage ist immer die, gibt es einen Bedarf dafür? Das heißt, wenn ein Coach kein Geld verdient, und es gibt gerade im Coaching-Bereich sehr viele Menschen, die sich anfangen damit, und die haben dann 3-4 Gesprächssessions, wo man einmal 60 Euro bezahlt, aber sie kommen nicht auf das Monatsvolumen. Das heißt, 5.000, 6.000, 8.000 Euro, was man eigentlich braucht, damit Dinge rund laufen. Mhm. Davon sind die dann weit entfernt. Und hier ist die Frage, ist das, was ich ursprünglich auf die 3 stelle, eigentlich stark genug, dass die Leute einschalten? Also über das Produkt nachzudenken. Und häufig ist es so, dass ein reines kleines Kochrezept, dafür zahlt niemand 100 Euro.
Ja.
Also ich muss das Fenster größer machen und mit einem größeren Wert auch aufladen, damit Menschen regelmäßig und immer wieder und dann auch nach oben gehen. Und ein Beispiel jetzt für ein Super-User-Produkt oben auf der 6 wäre zum Beispiel ein Gesund-Kochkurs, ich sag mal in Südafrika.
In Südafrika?
Okay. In Südafrika zum Preis zu 9.000 Euro.
Und ein Erlebnis, ein spezielles.
Ein Erlebnis-Kochkursprogramm. Und hier kippen meistens die Coaches, die können das nicht denken. Die denken immer in der Einheit eine Stunde für 80 Euro und dann sage ich, macht mal was Hochpreisigeres, dann denken sie die Stunde vielleicht auf 120 Euro.
Ja, nein.
Das ist aber Ende. Und ich sage, nein, denkt mal was richtig Teures. Also denkt etwas aus, wo die Leute wirklich mal Geld ausgeben würden. Und dann ist es häufig ein anderes Format und dazu lädt die Treppe ein, auf den Stufen verschiedene Formate zu denken.
Ja, spannend. Okay, es geht ja ganz flott. Machen wir das letzte Beispiel noch. Eine junge Frau, 4 Jahre, bisher berufstätig, hat eine Bachelorarbeit geschrieben, geht ums Thema Werte, also wie man die Werte findet, die tatsächlich gelebt werden, ja. Und das hat auch dann vermittelt, ja, so wie es jetzt, also sie ist am Anfang, ja, hat noch keine Kunden oder sowas, aber entscheidet sich für so ein Expertenprodukt, also ein Expertenbusiness dann. Ja, jetzt da auch erstes Produkt auf der Produkttreppe, Super User, was könnte das sein?
Wir fangen ja bei uns im Programm immer mit dem Thema an. Das heißt, wir fragen, was ist das Thema? Also angenommen, es wäre für Sie sage ich mal, was sind für mich in der Arbeit wichtige Werte? Dann sind Reichweitenangebote unten auf der Stufe Einsteigerfragen. Und Klassiker wäre jetzt in so einem Fall ein kleiner Fragebogen. Stellen Sie fest, welche Werte Sie haben. Und da gibt es relativ viele Modelle. Man könnte sagen, ich habe ein besonders einfaches Modell, mit dem man das schnell rausfinden kann. Oder man nimmt den Gallup Strength Finder oder wie sie alle heißen und sagt, mit dem arbeitet man. Mhm. Und gibt eine schnelle Route auf dieses Tool, dass Leute überhaupt erst in das Thema reinkommen. Und vor allem dort ein Feedback, damit die Menschen in die Treppe einsteigen und in Kontakt mit den Experten kommen und jetzt auch einen Schritt weiter stehen. Klassiker wäre dann ein Produkt, was tiefer reinführt ins Thema, ein Online-Kurs, ein Buch, ein Webinar, solche Dinge, dass man tiefer hineingeht. Ja. So, und dann in dem Moment, wo man tatsächlich merkt, okay, die Werte sind wichtig und sie sind wichtig auch für mich in der Arbeit, möchte mich dort weiterentwickeln, dann ist die Frage, was biete ich demjenigen, der sagt, ich möchte einen Schritt weitergehen, was biete ich ihm konkret an, was nicht nur 10 Euro kostet? Mhm. Und das könnte jetzt bei ihr entweder ein Beratungsprogramm sein innerhalb von Firmen oder es könnte ein Seminarprogramm sein für Einzelpersonen Und das würde sie jetzt aufbauen. Und klassisch ist es so, das erleben wir bei jungen Leuten, die bei uns in Intensivgruppen sind, dass sie häufig versuchen, aus ihrer Arbeit als Student erste Pilotaufträge in Firmen zu bekommen, weil man dort immer Pakete verkaufen kann. Das ist einfacher. Oder sie müsste parallel eben als Bloggerin sich etablieren und einen Kreis von Einzelpersonen aufbauen. Das dauert aber erfahrungsgemäß etwas länger. Bedeutet also, wenn sie ein firmenaffines Programm hat, würde ich mir immer einen Pilotkunden bei Firmen suchen, würde dort das dann quasi die Treppenstufe 2, 3 dort ausprobieren. Und wenn ich sie dort ausprobiert habe, dann würde ich sie duplizieren, standardisieren und in einen Prozess bringen und damit die Treppe dann entfalten.
Sehr schön. Schauen wir weiter. Wir haben, also jetzt sind wir da tiefer eingestiegen in die Produkttreppe. Ich habe noch ein paar Begriffe gefunden. 10-Times-Sprung, 10er-Sprung. Was meinen Sie damit?
Wir haben es indirekt schon eben getan. Das heißt, wenn der Coach sagt, ich habe eine Coaching-Einheit, die ist 90 Euro oder 120 Euro, dann bleibt er im Kopf stecken und er kann sich eine Stunde 1200 Euro. Aber wenn ich ihm die Frage stelle, denke Sie sich ein Format aus, das 10-mal so teuer ist, dann muss er sich dieser Frage stellen. Also dann wäre das ja auch 1200 Euro. Also das Größte, was er sich vorstellen kann für eine Einzeleinheit, wäre 120 Euro. Mhm. Manchmal auch 200 Euro, aber dann sagen wir 200 Euro, dann 10-Times-Sprung, 10-mal so viel. Was wäre ein Angebot für 2000 Euro? Und es kann dann nicht mehr das gleiche Format sein. Es muss etwas anderes sein. Aber das zu entwickeln, das ist sehr spannend. Also was ist das teuerste Angebot, was Sie rausgeben? Also wo ist Ihr momentan Ihr
teuerstes Angebot? 2000, das wäre dann, sagen wir, 20.000. Das wäre dann, sagen wir, eine Erlebniswoche in der Schweiz.
Zum Beispiel, absolut. Und diese Frage zu stellen, was müssten Sie tun, dass Sie ein Angebot haben, was wirklich 20.000 Euro auch rechtfertigt? Wo Leute sagen, ist zwar habt Geld, aber da möchte ich dabei sein. Und das bringt unser Gehirn ganz schön in eine Denkkurve. Und dieser Ten-Time-Sprung, wir erleben das regelmäßig. Also die Experten sitzen da und starren in die Luft, weil sie sagen, wo ist mein Ten-Time-Sprung? Ja. Aber wenn man ihn einmal gefunden hat, dann ist es häufig auch ein Sprung tatsächlich im Gesamtumsatz nach oben, weil das Segment bringt halt mehr Umsatz.
Das heißt, da muss man dann raus, also man muss die Grenzen, Denkgrenzen überwinden, nicht mehr in diesen, Coaching-Programm, das ein halbes Jahr geht oder Seminare, die ich da verkaufe, sondern Entwicklungen auf einer ganz anderen Ebene, nicht mehr. Ja. Dann Produktsegmente, strategische Produktsegmente.
Wir haben die Treppe. Die Treppe hat 6 Stufen. Ja. Das unterste Segment nennen wir Reichweiten. Produkte. Das mittlere Segment sind die Tragschichtprodukte. Das obere Segment sind die Superuser-Produkte. Mhm. Und damit bauen wir tatsächlich ein strategisches Portfolio auf. Man könnte ja auch sagen, ich habe ein Regal und alles, was ich habe, stelle ich in das Regal. Also das Blaue kommt nach links, das Rot nach irgendwie. Also man tut seine Angebote irgendwie so reinwerfen ins Regal. Mhm. Wir sagen, stopp, bevor Sie das tun, denken Sie nach, was eigentlich das Sinn Ihres Produktes ist. Was soll es beim Kunden bewirken? Ja. Und Reichweitenprodukte, also Produkte, die hineinziehen in die Treppe, haben eine andere Aufgabe als die mittleren Produkte, die Arbeitspferde, bei denen ich wirklich Geld auch verdienen muss. Mhm. Ein Reichweitenprodukt, ein Schnupperangebot, sagt das schon, ich schnuppere rein und häufig mache ich damit keinen Gewinn. Das heißt, ich gebe es günstiger raus oder gebe vielleicht sogar eine Probelektion kostenlos ab. Und damit bin ich in der Kasse blank. Ich habe zwar einen neuen Kontakt, aber ich habe keinen Plus, in der Kostendeckung fahre ich auf Null oder sogar auf Minus. Ja. So, und das bedeutet, ich brauche jetzt einen mittleren Bereich, wo ich sage, in dem Moment, wo die Menschen mich schätzen und hineingehen in mein Angebot, kaufen sie diese und diese Produkte regelmäßig. Das sind meine Tragschichtprodukte. Und wenn ich die regelmäßig verkaufe, dann geht es mir als Kaufmann gut. Dann habe ich Umsatz, dann habe ich auch Gewinn dabei. Ja. Und die dritte Segment, die Superuser-Bereich, ist das, was wir im digitalen Bereich immer wieder sehen. Wenn ich etabliert bin, das ist vollkommen gleich, ob ich ein Händler bin oder ein Experte bin oder ob ich ein Service bin, gibt es die Superuser. Das sind Personen oder Kunden oder Firmen, die sagen, ich brauche besonders viel und ich brauche es jetzt und sofort und ich brauche alles. Und ich bin bereit, dafür mehr zu bezahlen. Ja. Das sind nicht alle, klar, aber 5 oder 10%. Und diese 5 und 10% sollte ich quasi annehmen und auch bedienen können. Weil wenn ich diese Sahnehaube da oben auch noch schaffe, dann geht es einem im Gesamtbetriebsvolumen besser, als wenn ich nur im Reichweitenbereich stehen bleibe.
Aha. Sehr schön. Schauen wir uns einen Aspekt an, zum dem mit der Automatisierung. Also wie kann ich da Automatisierung, wo und wie kann ich da Automatisierung einsetzen? Also zum Beispiel, dass ich bei Facebook oder bei Google Werbung schalte, die dann in einen Prozess einleite, sei es jetzt die unterste Schicht oder die Tragweitenschicht. Mhm. Bei den ein, zwei Beispielen, wo kann ich da das so einsetzen? Ja. Bei allen oder?
Also das Verrückte in unserer Gesellschaft ist, wenn wir heute über Automation sprechen, dann haben die meisten ja Roboter vor den Augen. Das heißt also in der Produktion. Das heißt, dort könnte man automatisieren. Auch da wird automatisiert. Aber die Hauptautomatisierungswelle derzeit ist in der Kommunikation. Mhm. Das bedeutet, im Marketing kann ich automatisieren. Und wenn ich heute ein E-Mail-Programm aufsetze über Mailchimp oder wie sie alle heißen, dann habe ich ein Automatic Responder System. Oder wenn ich einen Funnel aufbau, bestimmte Programme ineinander stecke, die über Trigger sich gegenseitig weiterreichen, dann baue ich Kommunikationswege auf, wo Personen durch bestimmte Prozesse hindurchlaufen. Mhm. Diese Wege genau zu konstruieren, ist eine Kunst, weil wenn ich das falsch mache, dann habe ich in diesen E-Mail-Wegen sehr viel Sackgassen drin, es funktioniert nicht. Und aus dem Grunde machen wir das in diesem Buch so, dass wir sagen, wenn das Produktportfolio steht, dann kann man darüber nachdenken, wie die einzelnen Stufen in der Automatisierung, in der Kommunikation verkoppelt werden. Und ich sage mal ganz banal, es gibt eine einfache Automatisierung. Habe ich eins, nehme ich zwei. Habe ich zwei, nehme ich drei. Habe ich drei, nehme ich vier. Also ich gehe einfach die Treppe nach oben. Es gibt aber kompliziertere Mechanismen heute. Jemand steigt auf der vier ein. Ja. Biete ich ihm dann noch ein Anfängerprodukt an oder gehe ich mit ihm gleich nach oben? Also solche Entscheidungen, die treffe ich in meiner Logik, in meiner Funnel-Automatisierungslogik. Und da hilft die Treppe ungemein. Das heißt, ein gutes, stabiles Portfolio hilft mir bei der Automatisierung der Kommunikation.
Wunderbar. Verlassen wir die Produkttreppe. Ich habe jetzt noch ganz spannende weitere Themen entdeckt, und zwar das mit dem agilen Arbeiten. Ich habe kürzlich einen Nachbarn getroffen, der sich etwas beklagt in seiner Firma. Das Chef sagt, ja, wir müssen agil sein und so weiter. Und agil habe ich zwar schon gehört, aber für Selbstständige ist es mir neu gewesen. Wie ist das? Wann funktioniert es, wann funktioniert es nicht?
Agil ist so ein Modewort, was in der Startup-Szene inzwischen eine Riesenbreite gewonnen hat, weil in den großen Firmen die Erkenntnis durch ist, wenn man flexibler arbeitet, und das ist jetzt eigentlich die Grundaussage von Agil, kommen wir zu besseren Ergebnissen. Mhm. Das heißt, das alte Prozedere, ich habe einen Boss, der macht einen Plan, der ist 1000% fertig, das gibt man irgendwelchen Personen und die müssen das abarbeiten, führt in der digitalen Welt zu schlechten Ergebnissen. Das heißt, wenn man fertig ist mit dem Hausbau, braucht das Haus schon keiner mehr und irgendwie klappt das nicht mehr. Deswegen wurde in den agilen Arbeitsmethoden daran gearbeitet, dass man in kleinen Loops arbeitet und immer rausschaut, was passiert draußen, wie reagieren die Kunden, man verändert die Dinge und man bleibt ständig im Prozess der Produktentwicklung flexibel, sprich agil. Ja. Und bei Teams ist es ein eingespieltes Ritual inzwischen. Das heißt, wie die Teams sich treffen, wie sie miteinander sprechen, wie sie Ergebnisse neu einbauen, solche Dinge. Selbstständige haben das bis heute nicht gemacht oder wenig gemacht. Mhm. Und hier haben wir bei dem Buch Business Model Produkttreppe nun im letzten Drittel ganz kräftig von dieser Welt getankt, haben das rübergezogen und haben es runtergeschnitten auf eine Einkopf- oder Kleinteam-Logik. Das bedeutet, wie kann ich agil arbeiten, wenn ich zum Beispiel im Homeoffice bin?
Ja, wunderbar. Dann gibt es noch ein paar spannende Begriffe, die ich auch noch entdeckt habe. Double Diamant und Deep Work. Alt und der Sprint. Also schauen wir erstmal zum Double Diamant. Was ist das da?
Doppelter Diamant. Der Double Diamant ist ein Bild aus der agilen Welt, was dort relativ häufig verwendet wird. Und sagt, wenn ich mich von meinem Kopf löse, also meine Voreinstellungen, die häufig auch Vorurteile sind, wie kann ich meinen Kopf präziser auf ein gutes Produkt hin einstimmen? Sagt der Double Diamond, öffne und schließe zwei verschiedene Diamanten. Der eine Diamant ist ein besseres Verständnis der Problemstellung.
Das heißt, Kunden, oder?
Des Kunden. Das heißt, ja, wenn unsere Coachin sagt, es geht um besseres Kochen und sie hat ihre Idee, was das bedeutet, heißt das noch lange nicht, dass ich verstanden habe, was die Menschen wirklich in der Küche sich wünschen und was sie dort tun und wie sie dort kochen. Das heißt, ich muss denjenigen ziemlich genau über die Schulter schauen, dass ich merke, die haben ja ganz andere Küchen als ich, die haben einen anderen Geschmack, die haben eine andere Zunge, wie auch immer. Das bedeutet, ich muss mich den Kunden mehr nähern. Und wenn wir zum Beispiel sehr stark mit Selbstständigen arbeiten, die im Homeoffice sind, müssen wir uns Homeoffices anschauen. Nicht jedes Homeoffice ist so wie unser Homeoffice. Ja. Dort gibt es sehr viele verschiedene Typen von Homeoffices. Und hier seine Brille zu verlassen und wirklich hinzuschauen, das ist der erste Double Diamond. Was ist die Problemstellung desjenigen? Was ist wirklich seine Frage? Und wenn ich diesen ersten Bogen geschlossen habe und wirklich eine Sicht verifiziert habe, erst dann gehe ich in die Produktentwicklung. Das ist die zweite. Jetzt geht es in die Problemlösung. Wenn ich das Problem verstanden habe, was kann die Lösung dafür sein? Und in der Lösungsstellung geht man kleinteiliger vor, testet und probiert aus. Also heute würden wir zum Beispiel kein Buch mehr schreiben. Und wir schreiben es fertig und werfen es raus. Und wir testen Teile davon in kleinen Gruppen. Und wir,
wir machen es konkret, testen. Also sagen wir mal mit der Produkttreppe oder mit dem agilen Arbeiten.
Also jetzt bei der Produkttreppe ist es tatsächlich so, das Werkzeug, was wir dort vorstellen, haben wir 10 Jahre lang getestet. Das heißt, wir haben in 300 Fällen haben wir probiert, ob es funktioniert.
Ja.
Und damit hatten wir das, was wir dort vorstellen, ist also wirklich 10 Jahre lang abgehangen. So, und jetzt kommt ein zweiter Punkt, man schreibt ein Buch, man erklärt es und auch in dem Prozess, dass das Buch geschrieben wird, werden einzelne Kapitel, sobald sie im Rohskript sind, rausgereicht an Testleser und die lesen es durch und sagen, habe ich verstanden, habe ich nicht verstanden. Das heißt, man geht sehr früh in die Rückmeldungsschleifen hinein und wartet nicht erst, bis das Buch fertig ist.
Dann geht's weiter an tiefe Arbeit, Deep Work.
Deep Work.
Was ist das dann?
Der Begriff ist von Cal Newport,
sagt man noch nicht,
bekannter gemacht worden. Er hat ein Buch darüber geschrieben, Deep Work. Aber der Begriff ist früher schon da gewesen. Und es gibt ähnliche Begriffe wie Flow zum Beispiel. Das heißt...
Ja, Csikszentmihalyi.
Exakt. Das bedeutet die Beobachtung, dass wenn Menschen wirklich in ihre Kreativität kommen, haben sie ein anderes Arbeitsverhalten. Das heißt, sie gehen tiefer hinein, sie ermüden nicht. Sie sind ganz bei der Sache. Während wenn ich den falschen Arbeitsmodus erwische oder in Dingen arbeite, die mir nicht gefallen, habe ich ein fragmentiertes, sehr oberflächliches Arbeiten. Ich bin sehr schnell gestresst, abgelenkt, andere Dinge. Das heißt, ein Deep Work State ist ein Zustand, in dem ich das, was ich tue, wirklich tun möchte. Und ich meine, es ist relativ logisch. Man wird bessere Ergebnisse erzielen, wenn man in diesem Teil ist. Die Problematik ist, dass unsere heutige Gesellschaft alles tut, dass wir nicht in diesen Zustand kommen.
Oh ja, okay. Ja, was es da dann Ablenkungen gibt, das ist ja.
Und deswegen bedeutet es, wenn wir in ein Homeoffice gehen, wie zum Beispiel wir hier, und sind in einem Wald und haben eine Ruhe, dann ist das schon mal ein Bereich, in dem ich schon tiefer in die Arbeit gehen kann, als wenn ich beim Hauptbahnhof mitten in einer
in Zürich zum Beispiel
bei der Reiseinformation arbeite. Im Reiseinformationsbereich kann ich fast nicht in den Deep Works Modus kommen. Das geht nicht. Und wie vermeide ich diese ganzen Teile, die mich ablenken und stören? Und wie komme ich in einen Prozess, tief arbeiten zu können? Das hat zwei Faktoren. Das eine, ich muss mich vorbereiten auf die Phase, wenn ich tief arbeite. Das heißt, wenn ich nicht weiß, was ich arbeiten will, komme ich nicht in diese Tiefe. Und damit sind wir wieder bei der Produkttreppe, weil ich mich vorher entscheiden muss, okay, ich möchte eine Farbe mit einer bestimmten Qualität herstellen. Ich möchte ein Coaching-Programm mit einer bestimmten Aussage rund machen. Ich möchte, das heißt, wenn ich das weiß, und die Entscheidung tief getroffen habe, habe ich ein ganz anderes Commitment, das Produkt zu erstellen, als wenn ich mal eben irgendwie denke, ich muss jetzt mal wieder was machen. Das ist nicht die Haltung. Das heißt, das eine ist die Vorbereitung. Das zweite ist dann, dass wir empfehlen, aus der agilen Welt eine Methode zu klauen, quasi als Selbstständiger.
Okay.
Und das ist der sogenannte Sprint.
Ja, fand ich faszinierend, als ich das las.
Also wenn Software-Teams an einer harten Entwicklung sind, also mit Code, hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass sie besonders gut sind, wenn sie bestimmte Aufgaben sprinten. Das bedeutet, sie nehmen sich eine Zeitstrecke, häufig sind das 10, 14 Tage, manchmal auch länger, kürzer, und in dieser Zeit konzentrieren sich komplett auf eine bestimmte Aufgabe innerhalb dieser Programmieraufgabe. Das wird also quasi in kleine Häppchen geteilt, in sogenanntes Backlog, und dann gibt's ein Prozedere und dann sprinten sie sehr intensiv an dieser Aufgabe und lassen sich nicht ablenken und gehen immer wieder rein in kleinen Looms, sofort korrigiert, bis sie fertig sind, und schalten dasjenige sofort eigentlich auch online. Das heißt, eine sehr praktische, intensive, tiefe Arbeit. Und das geht auch alleine. Und das ist bei vielen Leuten nicht bewusst. Das bedeutet.
Das fand ich ganz spannend. Ja, einmal mit eine bestimmte Zeit lang hergeben, völlig alleine sein und dann oder Vollgas geben. Ja, eine Woche lang nur um ein Thema sich kümmern. Ja.
Und wenn ich das nicht mir vornehme, passiert das auch nicht. Also wenn ich montags ich gehe quasi in mein Homeoffice, schalte meinen Rechner an, die ersten E-Mails kommen rein. In dem Moment übernimmt die Woche die Regie. Das heißt, es kommen Anfragen, es kommen Antworten. Ich gehe in so einen normalen Arbeitszustand und arbeite die Dinge, die reinkommen, ab. Dann habe ich zwischendurch meine Stunde, wo ich dort an dem Produkt arbeite, dann antworte ich das. Und ehe ich mich versehe, fragmentiert meine ganze Woche. Wenn ich sage, in 3 Wochen habe ich einen Sprint und ich möchte, ich weiß nicht, bei Ihnen vielleicht einen Kurs erstellen oder ein neues Workshop-Layout, dass Sie sagen, eine bestimmte Art von einem neuen Workshop möchte ich vorbereiten, und Sie ziehen sich entweder zurück an einen anderen Ort für 3, 4, also es ist die Frage, wie lang der Sprint ist. Also manche sagen, 3 Tage reichen, wir sprinten bis zu 9 Tage alleine und gehen wirklich dann in Klausur, schalten die normalen E-Mails ab, haben alles dabei, was wir brauchen für die Aufgabe, und dann gehen wir an dem Tag intensiv in ein Curriculum und arbeiten nur an dieser Sache. Und die Erfahrung, das haben nicht nur wir, haben viele andere, sie schaffen viel, viel mehr. Also Faustformel, das Doppelte von dem, als wenn sie fragmentiert arbeiten.
Ja, ich habe dabei gleich ich bin ja im Allgäu aufgewachsen, Bahnhof, meine Schwester ist da, dann könnte ich ja dorthin gehen, das ist etwas abseits, also es gibt zwar ein Dorf, 2 Dörfer, die sind 3 Kilometer weg, aber der Hof, das nächste da wäre absolute Ruhe, einerseits,
100%.
Voll konzentrieren, es ist Platz da, und nämlich dann das Material mit, dann gleich an das gedacht. Sie haben jetzt auch gerade, wenn wir gerade noch das nicht als Abschlussthema noch mit dem kreativen Raum noch, was sollte da dabei sein? Ich sehe hinter Ihnen fantastischer Wald, das ist ja neu, der Trend mit dem Waldbaden, ist ja unglaublich toll, wirkt anscheinend auf die Gesundheit, auf das Wohlbefinden. Was brauchst du sonst noch zum kreativen Raum, wenn wir das so zum Abschluss?
Also die Grundaussage ist, dass unsere Umgebung unsere Psyche beeinflusst. Also das, was wir hier im Kopf haben, wird von der Umgebung beeinflusst. Das bedeutet, wie viel Stress ich in meiner Umgebung habe, spiegelt sich das auch in dem Kopf wieder. Ja. Jetzt kann ich nicht ganz ohne Außenimpulse leben. Also ich werde Kontakt zu anderen Menschen haben, wollen, brauche ich, aber ich kann es steuern, wann ich wo welchen Austausch habe. Und in dem Moment, wo ich das nicht bewusst steuere, passiert es wieder so. Ich komme am Montag in die Arbeitswoche rein, ich sage, ich mache alles, was jetzt ansteht. Und dann kommt die Frage von außen, kommt ein Störimpuls, kommt dieses, kommt jenes. Wenn ich jetzt sage, ich teile meinen Tag auf und ich sage, die erste Stunde arbeite ich nur geistig, visionär, ich gehe in meinen Meditationsraum, habe ich einen anderen Raum, als wenn ich sage, ich gehe in meinen Produktionsraum. Und hier ist es jetzt so, dass die meisten noch denken, der Tisch alleine ist ein Produktionsraum. Was wäre für ein Produktionsraum möglich auf dem Bauernhof, wo Sie quasi 3 Tage in den Sprint gehen? Könnten Sie dort eine Scheune für sich kurz umgestalten? hier ist es so, dass wir halt wieder zu denkfaul sind. Also wir kennen Leute, die fliegen häufig eben ins Ausland und dann gehen sie dort in der Stadt, holen sich einen schönen Raum, Airbnb, was auch immer. Und dann sind es häufig Wohnräume, weil man dort eigentlich Urlaub macht. Und dann gehen die halt einmal in den Büroladen, kaufen sich noch einen Bürostuhl, kaufen sich einen zusätzlichen Tisch bei IKEA, stellen sich noch einen Drucker rein. Das kostet nicht viel. Das sind noch 500 Euro Invest. super geniales Arbeits-Coworking-Space für sich alleine. Und dann sind sie dort 3-4 Wochen und am Ende verkaufen sie das wieder oder machen irgendwas damit. Das heißt, diese Idee, dass wir die kreativen Räume aufspannen und selber gestalten. Und das auch im Homeoffice, egal wo, dass wir sagen, wir achten auf die Qualität unserer Räume.
Ja.
Und wir haben nicht nur noch einen Raum für alles, sondern wir haben Steharbeitsplatz, wir haben verschiedene andere Sachen. Das, glaube ich, ist ein Trend, den wir in der Zukunft brauchen, um im Kopf wirklich stärker nach vorne zu kommen.
Wunderbar. Herr Kontergrummer, zum Abschluss, was möchten Sie noch mitgeben? Das ist ja ganz spannend bisher. Ich bin einfach fasziniert mit diesen Gedanken, die Sie da transportieren. Zum Schluss Ihr Schlusswort, was geben Sie mit?
Also der Hauptgedanke in diesem Buch ist, wenn ich in 3, 4, 5 Jahren ein eigenes Programm oder eine eigene Serie von Produkten stehen habe, 5 Farben, die sich wirklich verkaufen, ein Coaching-Programm, das wirklich eine Marke ist, oder eine Buchserie oder ein Erlebnistourenprogramm. Wenn ich das wirklich stehen haben möchte in einer Stärke, dann muss ich mich organisieren. Das passiert nicht per Zufall. Und in dem Moment, wo ich das will, lohnt sich ein Modell, damit man Wackelpudding da oben eine Kontur bekommt. Wir haben es ausprobiert, die Treppe funktioniert. Also ich kann mit der Treppe wirklich über 3, 4, 5 Jahre den Kurs halten. Und das würde ich empfehlen, gönnen Sie sich eine Ordnung für Ihren Kopf, mal alles andere sehr anstrengend.
Wunderbar, Herr Kontergrummberg. Liebe Zuhörer, das war wieder weitere Episode vom Story Power Podcast. Abonnieren Sie mal meinen Podcast, klingt jetzt, also da unten geht es, ja, und drücken Sie auf das Glöckchen auch, ja. Und denken Sie daran, bei der Produktrechte kann die ein oder andere Story, passende Story auch gut dazu passen. Dazu gibt es Workshops von mir. Ich verabschiede mich auch, bedanke mich nochmal beim Herrn Kontergrummberg. Hier nochmal das Buch, also hier, das heißt, die Empfehlung ist nicht, sondern das heißt kaufen, ganz einfach. Es hilft, also auch die anderen Bücher. Ich vermute, das wird noch weitere Bücher geben, stimmt das, Herr Kontergrummberg?
Im nächsten Jahr nichts. Wir haben was in der Geheimpipeline, was wir noch nicht verraten. Nächstes Jahr kein neues Buch, was anderes.
Kein neues Buch.
Dann aber es wird früher oder später noch Bücher geben. Herr Link, es hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
Wunderbar. Ich wünsche einen schönen Tag und auf Wiedersehen.
Wiedersehen.